Hallo Albert.
Hallo Jan.
Große Neuigkeiten in eigener Sache. Der Pudel und der Kern wird als gemeinsames Buch von uns erscheinen am 15. Oktober 2024. Was ist das für ein Buch, Albert?
Wie der Untertitel sagt, eine Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben. Wir haben uns bemüht, in 13 Kapiteln die wesentlichen Aspekte des gelingenden Lebens auf den Punkt zu bringen, wie etwa Authentizität, Gelassenheit, Persönlichkeitsentwicklung und andere.
Die großen Fragen des Lebens also zu beantworten mit Hilfe von guten alten Bekannten wie Sokrates, Marc Aurel, Seneca, Konfuzius. Und jetzt das Beste, ihr könnt dieses Buch jetzt schon vorbestellen, ab sofort über den Link, den ihr in den Shownotes findet. Unser Partner Autorenwelt hat eine Signieraktion dazu ins Leben gerufen. Das heißt, dort könnt ihr eingeben, für wen wir das Buch signieren sollen, für eure Oma, Schwester, Kinder oder eben auch für euch selbst. Dann signieren wir das für euch, personalisieren das und die Autorenwelt schickt es dann über unseren Verlag an euch am 15.10. zu. Danke fürs Zuhören und viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir wollen heute mal wieder unseren Schritt anhalten und nicht ein neues Thema aufwerfen, sondern zurückschauen, gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern. Uns haben einige sehr spannende Fragen erreicht zu einzelnen Folgen. Also insofern eine Mischung aus Rückschau und Vertiefung, die wir heute anstreben, auf der Basis von Hörerfragen. Und ich steige ein mit einer, die uns von dem Tim per Mail erreicht hat. Es geht im weitesten Sinne um das Thema der Stoiker, Stoizismus und philosophische Gelassenheit und wie das Umfeld darauf reagiert bzw. wie man damit umgehen kann. Ich lese mal vor. Ich beschäftige mich mit den Grundgedanken der stoischen Philosophie seit etwa 4 Jahren und würde von mir behaupten, auch schon einiges verinnerlicht zu haben. Je mehr ich zu meiner inneren Seelenruhe finde, umso schwieriger finde ich es, gelingende Resonanzbeziehungen mit dem persönlichen Umfeld positiv zu gestalten. Daher meine Frage, wie kann man trotz unterschiedlicher Ruhegrade gut mit Menschen kommunizieren, die weniger gelassen sind, ohne dass die Ruhe als Desinteresse wahrgenommen wird? Also ich fasse nochmal zusammen die Frage vom Tim. Man hat das Gefühl, man selbst wird immer gelassener und abgeklärter, kann eben unterscheiden zwischen den Dingen, die zu verändern sind und den Dingen, die nicht zu verändern sind und über die man sich dementsprechend auch nicht aufregen muss. Nur das Umfeld regt sich eben noch auf. Also wie verfährt man damit? Was meinst du? Welchen Tipp hast du für Tim?
Also ich denke, das eine hat mit dem anderen richtig verstanden, nichts zu tun. Also die innere Ruhe und dass man selbst gelassen bleibt, hat nichts damit zu tun, wie man anderen Menschen begegnet, wie man sie aufnimmt, wie zugewandt man denen gegenüber ist, wie man zuhört. Gelassenheit darf nicht verwechselt werden mit Gleichgültigkeit. Also ich kann sehr gelassen bleiben, ich kann sehr ruhig bleiben, ich kann eine Erschütterung aushalten und gleichwohl sehr viel Empathie zeigen dem anderen, auch die auch aktivieren, auf den anderen zugehen, ihn fragen, wie er das erlebt hat oder Mitgefühl. Ja, bis hin zum Mitleid, also dass man auch immer ein bisschen leidet und am Leid der anderen teilnimmt. Das sollte eigentlich die Brücke sein zu guten mitmenschlichen Beziehungen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wenn du Frieden in dir hast und deine Ruhe bewahrst, dann hast du diese Offenheit und die Kraft, einem anderen wirklich zugewandt und mitfühlend, empathisch entgegenzutreten oder auf ihn zuzugehen. Also das mitzufühlen, das ist kein Gegensatz zu gelassen zu bleiben. Mhm. Im Gegenteil, ich denke, wenn du in deiner Mitte bist und dich selbst verstanden hast, dann weißt du auch von den Leiden und den Freuden der Menschen und nimmst daran teil, wenn deine Umwelt Probleme hat oder das anders sieht oder und kannst auf sie zugehen, interessierst dich für sie, du bist offen, du bist aufgeschlossen, weil du keine Ängste hast, weil du in dir stark bist und das ist eher einladend und eher eine gute Voraussetzung oder sogar vielleicht eine notwendige Voraussetzung für gute zwischenmenschliche Beziehungen, liebende Resonanzen, dass du, je näher du bei dir bist, desto fähiger bist du dazu.
Ich interpretiere die Frage vom Tim ja so, dass zwei Menschen schauen auf ein und dasselbe Problem, also sagen wir mal, um es plastisch zu haben, eine Note eines imaginären Sohnes, die so gerade an der 4 vorbeigeschrammt ist. Um einen Punkt hat man eben von dem unfairen Lehrer oder als unfair empfundenen Lehrer jetzt doch die 5 bekommen. Und der eine nimmt es stoisch gelassen und sagt, kann man nicht ändern. Und die andere regt sich wahnsinnig darüber auf und überlegt, wie man vielleicht doch nochmal mit dem Lehrer reden kann, wie man dem Sohn die Motivation erhalten kann und so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass unterschiedliche Wahrnehmung, dass der eine eben so ein bisschen als ja zu stoisch gelassen rüberkommt und die andere oder der andere dann eben immer noch seine Emotionen auslebt, was ja auch nicht nur schlecht ist.
Das kann er auch tun und soll er auch tun. Ich würde dann nur mit der Person sprechen, einfühlsam sprechen, darauf hinweisen, es bringt jetzt auch nichts, sich darüber aufzuregen, sondern man muss gucken, wie man jetzt mit der Situation klarkommt, ob man daran was ändern kann oder ob man in Zukunft die Sachen besser machen kann. Jammern und aufregen, das ist eben die philosophische Einsicht, die bringt gar nicht, die bringt einen nicht weiter, sondern hindert einen eher. Und das würde ich versuchen, dem anderen zu sagen und natürlich verständnisvoll erst einmal seine Gefühle zu akzeptieren und auch nachfühlen zu können. Aber dann sagen, bringt das wirklich jetzt was, sich darüber aufzuregen oder gibt es etwas, was wir tun können, dass die Situation positiv beeinflusst und nicht jammern. Das hatte Sokrates in einem Zitat, ich habe das, glaube ich, in einem der Podcasts schon mal erwähnt, sehr deutlich gemacht, dass dieses, er hat das verglichen mit einem Kind, das die Wunde reibt und schreit und jammert, anstatt zur Heilung vorzuschreiten. Und dann gibt er dann 4 Gründe an, warum das tatsächlich nicht keine gute Reaktion ist und das auch wirklich nichts bringt. Wenn die Würfel gefallen sind, auf dem Tisch liegen, muss man sehen, was man damit machen kann. Aber jammern bringt einem gar nichts.
Ja, also natürlich, rational betrachtet, auch da wieder drauf schauend, hast du vermutlich völlig recht. Aber ist es nicht eine gewisse Gefahr, wenn man zu sehr diese stoische Gelassenheit verinnerlicht, dass man so als entrückt oder eben realitätsfern oder abgehoben von seinem Umfeld wahrgenommen wird?
Ich denke nur, das ist nur der Fall, falls das arrogant rüberkommt. Also falls du, das ist aber nur dann der Fall, wenn du eben nicht empathisch bist, wenn du denen nicht zugewandt begegnest, dich um ein Verstehen zu bemühen. Du kannst dich daran erinnern, dass bevor du Stoiker gewesen bist, dich genauso aufgeregt hast. Und dann schaffst du schon Brücken. Also das ist, glaube ich, nur der Fall, wenn man auf den anderen wirklich nicht eingeht. Und das ist damit nicht gemeint. Man sitzt nicht daneben und ruht sich gar nicht und denkt, wieso regst du dich auf? Oder da gibt es viele, viele Worte, die eher verletzend sind als helfend. Aber wenn du wirklich Menschen empathisch begegnest, wenn du dich in sie einfühlen kannst, dann kommt keine Reaktion arrogant rüber, sondern eher verständnisvoll, Tür aufmachend und das Mitgefühl als solche, dass du dem anderen signalisierst, ich verstehe deine Aufregung, selbst wenn du sie nicht hast, aus bestimmten Gründen, aber das solltest du ihm signalisieren und das Mitgefühl mit dem anderen, dann kommt das nie so rüber als Gleichgültigkeit. Ja, das eine hat, wie gesagt, mit dem anderen nichts zu tun, wenn ich meine Ruhe behalte, ich kann gleichwohl den anderen versuchen zu verstehen.
Also in gewisser Weise hat man 2 Stränge, an denen man in dem Zusammenhang arbeiten muss. Das eine ist, dass man eben tatsächlich diese Gelassenheit kultiviert oder dieses Unterscheiden, was kann ich verändern, was muss ich akzeptieren. Und parallel aber zu schauen, dass man eben nicht zu so einem Teflon-Stoiker wird, der da nichts mehr an sich rankommen lässt oder eben, der die Empathie bewahrt und eben auf die Situation und die involvierten Menschen eben empathisch eingehen kann.
Ja, das würde auch in der stoischen Philosophie widersprechen. Also insbesondere bei Seneca, der betont immer wieder, dass der Stoiker auch verpflichtet ist, wo er kann, eine helfende Hand zu reichen an denen, die sie benötigen. Also die Hilfsbereitschaft, für andere Menschen da zu sein, Gutes für andere Menschen zu tun, ist ein wichtiges Mittel, ein wichtiger Gedanke oder eine wichtige Einsicht der Stoiker. Das ist notwendig, damit du zu deinem eigenen Glück kommst. Also die Mitmenschlichkeit, die Gleichheit unter den Menschen, das Mitgefühl, das Helfen wollen und helfen müssen, war eine ganz wichtige Maxime bei den Stoikern. Von daher würde das nicht zusammenpassen. Mhm. So ist das nicht zu verstehen. Gleichzeitig waren sie der Meinung, lebe so oder entwickle dich so, kultiviere dich so, dass du von Erschütterungen von außen möglichst frei bleibst. Mhm. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Findest du eigentlich, dass, also ich gehe mal davon aus, der Tim beschäftigt sich da jetzt eben schon länger mit mit dem Stoizismus, das sollte man doch eigentlich gar nicht so groß nach außen tragen, oder? Es ist ja eher eine Sache, die man mit sich selbst ausmacht, diese Entwicklung hin zur Gelassenheit. Aber man sollte jetzt nicht jedem erzählen, hier, ich bin jetzt übrigens Stoiker, aber jetzt bin ich gelassen, schau mal zu, wie locker ich hier die Themen und Probleme wegstecke.
Man sollte sein Inneres weder verbergen, noch sollte man damit hausieren gehen. Aber über Philosophie zu sprechen, halte ich persönlich immer für eine gute Sache. Aber auch hier kommt es darauf an, mit wem, in welchem Moment und mit welchen Worten man das macht. Also ich würde, wenn ich so jemanden sehe, in dem von dir gebildeten Beispiel, der sich aufregt, ich sehe, dass er unter der Aufregung leidet, da würde ich vielleicht schon sehen, wann ist der Moment, wo ich mal mit der Person darüber sprechen kann, dass er sich mit dem Aufregen nur selbst schadet und eigentlich auch nicht weiterkommt. Mhm. Und dass es auch gar nicht nötig ist, würde ich schon versuchen, also das gehört auch zur mitmenschlichen allgemeinen Hilfsbereitschaft. Menschen, die seelische Probleme haben oder die unter bestimmten Affekten hier Ärger, Wut leiden im richtigen Moment. Und wenn du siehst, die Tür des anderen ist offen, da der ist überhaupt wahrnehmungsfähig, der hört dir zu oder ist da aufgeschlossen für, das mal kurz anzusprechen. Ich würde auch gleich aber sofort wieder zurückziehen, wenn ich merke, da will er nichts von wissen. Mhm. und er will sich in negativen Affekt austoben. Auch dann würde ich sagen, er ist ein selbstständiger Mensch. Dann würde ich auch dann zurückziehen. Aufdrängen würde ich meine Hilfe dann auch nicht.
Gut, ich hoffe, wir konnten damit die Frage von Tim halbwegs beantworten. Aber auf jeden Fall vielen Dank, Tim, dass du dich an uns gewandt hast. Und meldet ihr euch auch gerne, wenn ihr irgendwelche konkreten Themen habt, bezogen auf einzelne Folgen. Damit kommen wir zum Martin. Der hat uns ebenfalls eine Mail geschrieben und es geht um die Laozi-Folge. Oder es war eine Rückmeldung auf die Laozi-Folge. Und ich lese einfach mal vor. Philosophen wie der von euch besprochene Laozi sprechen oft davon, Situationen zu akzeptieren, wie sie sind und sie nicht zu bewerten. Aber ist das tatsächlich praktikabel? Muss man nicht oft genau das Gegenteil tun und Situationen, zum Beispiel Aggressionen in Kriegen oder in Streit in Familien, klar benennen und bewerten? Also zusammengefasst, hilft im Jetzt zu leben nicht zuallererst uns selbst und hat daher auch einen sehr egoistischen Beigeschmack?
Ja, dieser Einwand wird häufig vorgebracht, ist aber in der Antike, wo von Meditation, Selbsterkenntnis, Selbstfindung gesprochen wird, nie so verstanden, sondern Konfuzius hat das am klarsten herausgearbeitet. Der Frieden in der Welt fängt bei einem selbst an. Wenn du selbst mit dir nicht in Frieden kommst, mit deinen Nachbarn kein friedliches Zusammensein herstellen kannst, dann ist das eigentlich der Krieg im Kleinen, wie Seneca das mal gesagt hat. Dann darf man sich auch nicht drüber wundern, wenn Streit und Krieg die Welt beherrscht. Und von daher, du kannst Frieden schaffen in der Welt wahrscheinlich nicht als einfacher Bürger. Du bist nicht der Kanzler eines Landes oder du bestimmst nicht die Außenpolitik. Aber der Frieden fängt im Kleinen an und du kannst es vermeiden, mit deinen Mitmenschen in Streit zu geraten. Und das ist ein ganz kleines Element von Frieden in der Welt. Und das Ganze ausbreiten und weitergeben. Wenn jeder das tun würde, hätten wir gar keinen Krieg, dann hätten wir auch keinen Streit. Wird nie so sein, ist vielleicht nicht so, aber das ist dein Beitrag, den du zum Frieden tun kannst. Und der hat viel damit zu tun, dass du mit dir selbst ins Reine kommst, in der selbst Frieden herstellst. Das ist ein uralter Gedanke, ich sagte Konfuzius, aber du findest das laufend. Wenn du Bücher von Dalai Lama oder Thich Nhat Hanh nimmst, dann wirst du genau diesen Gedanken finden, dass er bei dir anfängt. Und das ist auch meistens die einzige Einflusssphäre, die man hat. Und das ist der Grund, warum Laozi sagt, über Dinge, die ich nicht ändern kann, die muss ich erstmal so akzeptieren. Auf Dinge, die ich irgendwie Einfluss haben kann, muss ich diesen Einfluss im Sinne meiner Wertehierarchie auch geltend machen.
Okay, also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also zum einen, klar, man muss das ein oder andere akzeptieren und sollte es dann auch nicht bewerten. Aber wenn ich das Gefühl habe, jetzt sagen wir mal einen Familienstreit, da kann ich sehr wohl, den muss ich nicht akzeptieren und nehmen, wie er ist und bewerte es nicht, wer hat hier jetzt Recht oder Unrecht, sondern da kann ich durchaus Einfluss nehmen.
Ja, und noch eine kleine Korrektur, also der Satz, dass man die Dinge, die man nicht ändern kann, auch nicht bewerten sollte, da würde ich ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Du kannst beides tun. Du kannst sagen, ich kann das nicht verändern, ich muss das so nehmen, wie es ist. Ich liebe die Welt im Ganzen so und ich freue mich am Leben, auch wenn ich weiß, dass vieles nicht gut ist. Und hier kommt schon die Wertung rein. Da braucht man sich nicht zu enthalten. Man kann gleichzeitig sagen, ich kann es nicht ändern, also rege ich mich darüber nicht auf. Ich akzeptiere oder nehme das so an, was ich nicht ändern kann. Gleichzeitig kann ich aber sagen, wenn ich mir wünschen würde, wenn ich die Welt gestalten würde, würde ich sie anders gestalten. Ich finde das nicht gut, was da passiert. Das kann man gleichzeitig sagen. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich sage das manchmal so, man muss ein Philosoph und ein Mensch gleichzeitig sein. Der Mensch lebt von der Empathie oder der bewertet auch. Und der muss auch bewerten und soll auch bewerten. Der muss sich auch für seine Werte einsetzen und dafür kämpfen. Der muss sich auch empören über das Unrecht in der Welt. Aber der Philosoph sagt dann, gut, das verstehe ich sehr gut. Aber jetzt, wenn du etwas ändern kannst oder Einfluss darauf hast, mach ihn gelten. Wo du es aber nicht ändern kannst, dann komm auch wieder zurück, komm auch wieder runter, behalt deine Bewertung und warte auf den Augenblick, wo du diese Werte auch leben kannst. Die ergeben sich täglich. Folgt nicht daraus, dass ich den Krieg ändern kann, aber im Kleinen kann ich meinen Werten Geltung verschaffen, sollte ich auch tun und habe dann auch in der Aura meiner Lebenswelt dann auch einen gewissen Einfluss. Der Friede im Kleinen. Mhm. Also Konfuzius, um das Zitat, vielleicht ein sehr interessantes Zitat aus dem Dashur, aus dem großen Lernen, da sagt er, wenn du einen Staat ordnen willst, musst du erst die Dörfer ordnen. Die Dörfer ordnen, musst du erst die Häuser ordnen. In die Häuser in Ordnung zu bringen, musst du deine Persönlichkeit in Ordnung bringen. Um deine Persönlichkeit in Ordnung zu bringen, musst du deine Gedanken wahr machen, etc. Ist das der Fall, wird Ordnung heißt auch Frieden, kommt Frieden in deine Persönlichkeit. Von deiner Frieden in deiner Persönlichkeit kommt sie ins Haus. Vom Haus kommt sie ins Dorf, vom Dorf zum Staat. Und der letzte Satz dieser Passage heißt, und die ganze Welt kommt zum Frieden. Es hängt tatsächlich alles mit allem ein wenig zusammen. Den Einfluss haben wir und den sollten wir geltend machen. Aber realiter heißt das natürlich, ich bin nur einer von 8 Milliarden Menschen. Wenn nicht alle anderen mitziehen, wird die Welt nicht so, nicht zufrieden kommen.
Also insofern heißt das, jeder ist da auch seines Seelenfriedens Schmied in gewisser Weise, ja. Ne? Und ist aber damit ein wichtiges Mosaiksteinchen, dass wenn da immer mehr ins Gleichgewicht kommt, dass es dann vielleicht auch weltweit oder letztlich im engeren Umfeld später, im weiteren Umfeld und irgendwann auch mal im ganz großen Kontext wieder gleich schwingt.
Das ist das Wichtigste, was wir tun können, für uns selbst im Frieden zu sorgen. Dann, wenn wir das geleistet haben, können wir gucken, ob ich diesen Frieden weitertragen kann, ob ich ihn in meine Familie tragen kann, ob ich ihn in meiner Gemeinde tragen kann oder überhaupt, wo ich rumläufe, den Menschen, denen ich begegne, ob ich ihnen das vermitteln kann. Und das kann man und das sollte man auch. Ich würde gerne noch ein Zitat anbringen, der gleiche Gedanke in einer ganz anderen Kultur, in der griechischen, nämlich zum Ausdruck kommt, bei Sokrates. Der wurde kurz vor seinem Tod, er musste sich ja umbringen mit dem Schierlingsbecher, wurde er von seinen Jüngern gefragt, sag mal, jetzt bist du gleich nicht mehr da. Was ist der letzte Rat, den du uns mitgeben kannst, das Wichtigste, was wir dann befolgen sollen, wenn du mal nicht da bist? Und dann sagte er eigentlich nichts Besonderes. Und das, was ich immer gesagt habe, kümmert euch um euren Seelenfrieden. Was Besseres könnt ihr für euch, eure Kinder und die Stadt nicht tun. Also da sehen wir auch die Verbindung von innerer Ruhe, inneren Frieden und dem Frieden in der Gemeinschaft.
Und klar, das ist dann eben auch die gute Mischung aus einerseits Akzeptanz und andererseits aber auch sagen, was ist oder auf bestimmte Themen hinweisen. Ich glaube, weil ich finde an sich das Thema nicht ständig zu bewerten, das finde ich schon einen wichtigen Punkt, also sich dem zu enthalten, immer zu glauben, man könnte Situationen, in denen andere stecken, vielleicht besser lösen oder ihnen Tipps geben oder eben bewerten, so und so hättest du es machen müssen, angefangen vom Fußballspiel bis hin zur Politik. Ja, da ist man selber gefragt, das Gleichgewicht zu finden zwischen Nörgelei und Akzeptanz
eben. Ja, da ist was dran. Also auch wenn du sehr schnell mit deinen Wertungen bist und sehr dezidiert, dann kann das auch eine Wurzel von Streit und Auseinandersetzung sein. Also da würde der Weise, finde ich, ein bisschen Self-Restraint üben. Also er würde sich ein bisschen zurückhalten und nicht den anderen vom Kopf stoßen. Er sollte seine Werte haben und sollte sich dafür auch einsetzen. Und wenn er Kraft hat, sollte er auch zum Samariter werden, sollte er auch zu einer Mutter Teresa werden, wenn das sein Inneres ist. Und das ist ganz wichtig. Solche Menschen brauchen wir, ohne die geht die Welt auch zugrunde, oder sich für das Gemeinwohl einsetzen als Politiker. Das sind ganz harte Jobs, aber auch ganz wichtige, ohne die eine Gemeinschaft nicht funktioniert. Aber daneben im Umgang mit anderen Menschen sollte man da auch Zurückhaltung üben und sich möglichst Wertungen enthalten. Das gilt ganz insbesondere für den Menschen als solche. Ich habe mir abgewöhnt, Menschen als solche zu beurteilen, also den ganzen Menschen. Mhm. Ich beurteile ihre Taten und das, was sie sagen. Aber den Menschen als Ganzes, dafür, das denke ich, da sind wir nicht die richtige moralische Instanz. Gäbe es einen Gott, so kann der vielleicht in die Herzen so tief gucken, dass er versteht, wie und den Teil der Eigenverantwortung erkennt. Ich traue mir das nicht zu. Es sind tausend Umstände, die dazu führen, dass ein Mensch Schlimmes begeht. Und die müsste ich alle kennen, um sagen zu können, ist er schuldig, in Anführungsstrichen. Also in diesem Kontext vermeide ich die Worte Schuld. Und da urteile ich auch nicht über Menschen, enthalte mich da ganz in dem Urteil. Und ich denke, das ist auch das, was du gesagt hast, also mit der Bewertung ein bisschen zurückhalten, da gänzlich, aber auch so, was globale Fragen angeht, immer auch mal berücksichtigen, naja, vielleicht hat der andere auch recht. Das ist schon mal der erste Brückenbau, der erste Frieden, den ich mit einem Andersdenkenden schließen kann.
Ja, ohne immer nur neutral zu sein oder sich immer wie die Schweiz zu verhalten.
Ja, das muss nicht sein. Nee, man kann ja, aber vorsichtig, ohne den anderen, man überschreitet schnell die Schwellen zur persönlichen Verletzung, zum persönlichen Angriff mit seinen Wertungen. Ja. Auf der neutralen Ebene kann man das machen, aber wenn man es richtig in den richtigen Worten macht, also beispielsweise, ich verstehe dich erst einmal, ich verstehe deine Gründe, aber ich muss sagen, ich habe Schwierigkeiten, sie für mich anzunehmen oder sie zu nehmen. Ich denke nämlich an die und die und die Gründe. Wie denkst du denn darüber? Also bis jetzt stehen die mir noch im Weg. Vielleicht habe ich dich aber auch nicht richtig verstanden und erkläre dich. Das ist eine Ebene, wo du die Grenze zum persönlichen Angriff nie überschreitest und immer warst und immer zeigst dem anderen, dass du zugewandt bist, dass du ihn respektierst als anderen Menschen, in seine anderen Meinungen auch respektiert. Und das ist sehr wichtig. Schwierig wird es dann bei extremen Meinungen oder bei Gewalttaten und so. Dann habe ich natürlich Verständnis, wenn der Staat da reagiert oder wenn einer persönlich angegriffen wird, habe ich auch Verständnis dafür, wenn er sich wehrt. Ich persönlich ich lehne Gewalt ab, körperliche Gewalt. Also ich würde versuchen, nicht darauf einzugehen, aber ich habe da Verständnis für, wenn das der Fall ist. Aber seine Meinung zu signalisieren in den Worten und in dem Ton, in der Atmosphäre, die eine Chance bietet, dass der andere hinhört, das ist sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ich finde ja diese Formel, let's agree to disagree, auch mir fällt leider jetzt kein besserer deutscher Ausdruck dafür ein, die finde ich auch sehr hilfreich in dem Zusammenhang. Ja. Ne? Ja, also, dass man es einfach auch möglich sein muss, egal wie weit man auseinander liegt, dass man sich halt zumindest darauf einigt, dass man in dem Fall keine gemeinsame Argumentation findet.
Da steckt das alte sokratische, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich kann mich auch irren mit meinen Meinungen, mit meinen Werten. Und ich kann nur sagen, ich im Moment, so hat das Sokrates auch gesagt, was ich im Moment für richtig halte, dem folge ich immer. Ich habe also schon Vorstellungen von dem, was richtig ist. Aber wenn mir im nächsten Moment jemand entgegenübertritt, der bessere Argumente hat, bin ich auch bereit, von meiner Meinung loszulassen. Und wenn du das deinem Gegenüber immer wieder signalisierst, dass du, das ist dieses Agree to Disagree, dann gibt es keinen persönlichen Streit, sondern eine Auseinandersetzung über Argumente, in denen du vielleicht die Hoffnung hast, dass das bessere Argument, nicht das persönliche Verletztsein oder nicht Verletztsein, darüber entscheidet, wie man jetzt nun mit in der Situation verfährt oder was man für richtig hält oder nicht.
Und das vielleicht auch als finales Argument gegen diese Egozentrik oder Egoismus, der dem aus der Sicht von Martin so ein bisschen innewohnt.
Also wenn du tief in dich hineinschaust, tief meditierst, in dich hineingehst, solltest du eigentlich als dein wichtigstes Bedürfnis erkennen, du bist auf andere Menschen angewiesen, du sehnst dich nach Liebe, nach Verstandenheit, nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Das ist ein ganz starkes Moment und jeder Mensch hat dieses Bedürfnis und Leben kann nur gelingen, wenn wir dieses Bedürfnis akzeptieren, dem nachgehen. Das heißt, wenn wir friedliche, gute zwischenmenschliche Beziehungen herstellen. Ohne die gehen wir ein wie eine Pflanze ohne Wasser.
Kommen wir zu einer Mail von der Melanie oder einer Frage, die per Mail bei uns ankam. Ich steige einfach mal ein. In meinem Leben meldet sich ständig ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Gefühl, dass ich ein sehr ausgeprägtes Über-Ich entwickelt habe, das sich nur schlecht mal beruhigen lässt, was zu starker innerer Anspannung führt. Eine klare Geschichte der Prägung, nehme ich an. Denn eine starke innere Anspannung, die mit einem ins Gericht geht, sobald man sich mal kurz Ruhe gönnen will, oder eine Traurigkeit, die dann dadurch ausgelöst wird, führt zu körperlichen Beschwerden in Form von täglichen Spannungskopfschmerzen. Daran möchte ich gern arbeiten und meine Selbsterziehung und Selbstliebe mit Hilfe der antiken Weisheitslehre bzw. Seelenheilkunde pflegen und mich dadurch selbst prägen. Habt ihr dazu Gedanken oder Tipps der antiken Philosophen für mich? Hast du bestimmt, Albert, oder?
Ja, nun, das ist ja ein klassischer und häufig anzutreffender Fall, wo bestimmte Affekte, persönliche Affekte negativ sind, ins Leiden führen. Hier das schlechte Gewissen, das Über-Ich, der innere Zwiespalt zwischen dem, was man eigentlich will und was das Über-Ich einem vorschreibt. Zwiespälte muss man harmonisieren, muss man irgendwie auflösen. Aber die Hörerin ist
Melanie.
Melanie ist ja auf dem ganz richtigen Weg. Sie hat ja schon erkannt, wahrscheinlich sagt sie, hat sie ein starkes Über-Ich und wahrscheinlich ist das eine Prägung.
Kannst du mal das Über-Ich, das Konzept des Über-Ichs kurz erläutern?
Ja, dass man hat in sich selbst, man kann die Werte und die moralischen Instanzen aus sich selbst heraus entwickeln und annehmen. Man kann aber auch von außen her Gebote übernehmen, häufig auch unkritisch, häufig auch unbewusst, etwa die Haltung des Vaters, den man geliebt hat, und aus der Liebe heraus hat man seine Ansichten und Haltungen übernommen und für sich zum Maßstab gemacht. Obgleich man 20 Jahre später vielleicht entdeckt, ich hätte einen ganz anderen Maßstab oder der tut mir gar nicht gut oder irgendwie verstehe ich den auch gar nicht, der ist auch gar nicht schlüssig begründet. Aber als liebendes Kind übernimmt man viele Selbstanteile von seinen Bezugspersonen. Sie sind der Entwicklung entweder förderlich, sie führen dich zu dir selbst, sie können sich aber auch von dir wegführen, weil du eben ein anderer bist. Du bist nicht der Vater. Du hast vielleicht, wenn du anfängst, Selbstwerte zu entwickeln oder in dir auch schon angelegt, ganz andere Werte. Oder du hast einen scharfen Verstand und erkennst, dass die Werte und die Vorstellung des Vaters, die du da unbewusst und unkritisch irgendwann mal übernommen hast, dass die gar nicht richtig sind und dass sie gar nicht zielführend sind, dass sie eher Probleme bereiten. Aber es steckt sehr tief in dir drin. Das ist die Prägung. Und die Lösung ist immer dieselbe. Wir finden sie sehr deutlich in Buddhas vier edlen Wahrheiten. Melanie hat ja schon erkannt, das ist wahrscheinlich ein starkes Übersinn, das wird es sein. Aber das muss sie dann untersuchen. Sie hat immer noch nicht, sie sagt, ich nehme an, die wirkliche Ursache hat sie nicht gefunden. Und das ist der Weg eigentlich. Wenn du unter irgendetwas leidest, musst du gucken, woher kommt dieses Gefühl? Was ist die Ursache dieses Gefühls? Hast du die Ursache erkannt, hast du auch die Mittel zur Heilung in der Hand? Und dann gibt es die vierte edle Wahrheit bei Buddha, ein Übungspfad. Das heißt, du musst deine Erkenntnisse jetzt, ich habe immer dieses Gefühl, das kommt aus den Ursachen. Jetzt muss ich gegen diese Ursache, ich muss die Ursachen aufheben. Da das häufig Glaubenssätze sind, tief eingeprägte, über Jahre im Gehirn oder sonst wo verankerte Dinge sind, die Teil von einem sind, muss man die abbauen. Das ist möglich. Neuroplastizität, das Gehirn kann jede synaptische Verbindung, jedes Netzwerk oder die vielen Netzwerke, die neuronalen Verbindungen, die zu bestimmten Reizreaktionsschemen führen, kann sie ändern. Aber das braucht Zeit. Es kann neue Zellen entwickeln, die müssen überschrieben werden oder durch andere ersetzt werden. Das braucht Zeit und Übung. Also muss ich dagegen angehen. Etwa, wenn ich aus großer Liebe zu meinem Vater, der mich vielleicht nicht so akzeptiert hat, wie ich bin, dessen Werte und Anschauungen übernommen habe, meine eigene zurückgestellt habe, da muss ich im Bewusstsein dessen, überall, wo der sich meldet, dieses Über-Ich, ne, in der, also wo dann schlechte Gewissen aufkommt, muss ich mir klar machen, halt, stopp, jetzt kommt wieder der alte Adam, jetzt ist wieder diese alte Prägung da. Ich will die aber nicht, die gehört nicht zu mir. Gegendenken heißt das, gegen meditieren, gegen dein Gedanken- oder Wollensmuster.
Ich lese da ja raus, dass vermutlich, dass es da so ein bisschen um diese Leistungsethik geht, ja, die sie da eingeprägt bekommen hat. Also man darf sich keine Ruhe gönnen, auch den Feiertag nutze ich zum Aufräumen und mache auf jeden Fall die Steuer und bloß nicht anhalten oder Pause machen ist Rückschritt. Das scheint ja das Thema zu sein. Also dagegen muss ich dann anmeditieren und mir sagen, nee, warum? Ich habe gestern wirklich genug geleistet. Ich gönne mir heute mal, zumindest mal für den Anfang, einen halben Tag komplette Ruhe.
Ja, erstmal erkennen, wieso habe ich denn eigentlich schlechtes Gewissen? Woher kommen denn die Ansprüche, die ich an mir selbst stelle? Und dann kommt man vielleicht dahinter, ja, mein Vater hat immer die größten Erwartungen an mich gestellt. Und ich habe meinen Vater geliebt und da habe ich sie übernommen. Und dann habe ich sie verinnerlicht und setze mich jetzt selbst unter Druck und hetze immer wieder dahin. Das ist dieses Über-Ich, dass ich das melde. Du darfst dich nicht ausruhen, du musst Leistung bringen, du musst Erfolg bringen, etc. Hat man das erkannt? Ich will aber nicht so leben, wie mein Vater mich gewünscht hat. Das bin ich nicht. Ich merke, das tut mir gar nicht gut. Das macht Stress mit mir und weniger ist auch gut. Ich gehe meinen Weg. Ich kann mich ernähren. Ich bilde eine Familie. Dazu muss man nicht im Stress krank werden. Also muss ich dagegen denken, sobald ich dieser Impuls merke, ah, da ist wieder der alte Vater. Nein, ich möchte ruhig hinsetzen, 5 Minuten. Ich möchte nicht. Ich möchte mein Selbstwertgefühl aus mir selbst holen. Ich brauche nicht diesen ganzen Erfolg, um glücklich zu leben. Ich habe bereits vieles geleistet. Ich muss nicht noch darüber hinausgehen und ich muss nicht der Beste sein und ich muss auch nicht der Reichste sein und ich muss auch nicht im Unternehmen die oberste Stelle einnehmen, runter. Begnüge dich mit wenigen. Das bist nicht du, diese Wertung, sondern die ist fremdgesteuert. Und wenn man das immer, jedes Mal, wenn sich der Impuls meldet, das 5 Minuten macht oder abends Rechenschaft über sich abgibt und sagt, ah, dieser Impuls, da war er wieder da, da habe ich ein bisschen gelitten, da kam das schlechte Gewissen. Ich möchte das nicht mehr in der Zukunft. Ich möchte nicht mehr. Ich denke, ich gehe auch ohne diesen Ehrgeiz glücklich durchs Leben oder sogar eigentlich besser durchs Leben. Und da muss dagegen denken, immer wieder dagegen denken, wenn ich das eine gewisse Zeit mache, die Dauer der Zeit hängt ab von der Tiefe der Prägung, dann wird sich das ändern, dann löse ich dieses Muster auf. Also gerade, ich habe ein ähnliches Muster gehabt, mit dem ich lange gekämpft habe, aber so haben wir eine Menge Muster und Gewohnheiten drin. Einige tun uns gut, sind sehr förderlich, aber die nicht förderlich sind und die eher zu Problemen führen, hier seelisches Problem, schlechtes Gewissen und Stress und Druck und
Bis zu körperlichen
Schmerzen. Naja, das ist klar, das sind die Vorläufer der körperlichen Schmerzen, die hängen ganz eng zusammen. Dann muss ich mich umprogrammieren, so nenne ich das immer. Ich muss die schlechte Gewohnheit, das schlechte Muster versuchen überschreiben, abzulegen und durch ein neues, besseres, näherendes, mir gemäßeres ersetzen.
Nachfrage, du sprichst immer vom Vater, ist das jetzt Zufall?
Oder Mutter.
Also ich frage mich eben, ist das häufig so, dass speziell Väter dann da so prägenden und teilweise auch eben negativen Einfluss haben?
Das kann persönlich sein, das ist bei mir der Fall, aber wir hatten auch schon in unserer Sendung Interviewpartner, bei denen war es auch meistens der Vater. Also so diese Ehrgeiz und diese Schaffenserwartungen, die kommen eher, glaube ich, kommen eher von den Vätern. Aber es kann durchaus auch mal sein, dass dann eine Mutter sehr, sehr ehrgeizig ist und man das da übernimmt. Also es ist überhaupt nicht. Es kann auch sein, dass es weder Vater und Mutter ist, sondern eine sehr enge Bezugsperson, die in frühkindlichen Jahren als meine Bezugsperson angesehen haben, von der ich Selbstanteile oder solche Glaubenssätze, Zielvorstellungen unbewusst übernehme und verinnerliche.
Und dann auch nochmal, es ist doch auch schon so, dass man sehr positiv geprägt sein kann. Ne?
Ja,
also
unbedingt,
ne? Im idealen Fall habe ich 80% positive Prägung und muss halt 20% negative Prägung noch rausfinden und eliminieren?
Sehe ich also das richtig? Mit den Prozentzahlen ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber genau das ist es. Darum geht es. Also manche sagen, es gibt überhaupt vor unserer Geburt oder bevor wir in dem Mutterleib zum Lebewesen werden, gibt es überhaupt kein Selbst und überhaupt gar nichts da. Also wir sind eine Tabula rasa, das heißt alles, unsere Gewohnheiten im Denken, Fühlen, Handeln und Tun, sind übernommene Muster oder irgendwann, wenn wir angefangen haben, uns selbst zu gestalten, selbstgestaltete Muster aus den Selbstanteilen, die wir von unserer Umwelt übernommen haben, von unseren Mitmenschen. Und es gibt dahinter gar kein Selbst. Weiß ich nicht. Also jedenfalls, wir sind, sage ich manchmal auch gerne, die Summe unserer Gewohnheiten im Denken, Handeln, Wollen und Fühlen. Und es geht darum, manche tun uns gut, die fördern uns, die machen uns glücklich. Manche machen uns große Probleme, führen zu Leiden und machen uns unglücklich. Und das eine, du musst die jetzt aussortieren. Und das geht eben, dass du sie erstmal bemerkst. Ich leide hier immer wieder, das gefällt mir nicht, ich möchte so nicht sein. Ursache erkennst, woher kommt das? Und mit der Ursache, wie beim körperlichen Arzt, las ich dann neulich bei Cicero, wie beim Arzt, wenn der die Ursache, Ätiologie, also geht nicht darum, die Symptome zu behandeln, sondern die Ursache, Cicero sagte, das Übel mit der Wurzel herausreißt, das ist das, die Ursache ist die Wurzel. Und dann habe ich die ausgegraben, das ist aber kein leichter Prozess. Also bei Buddha ist das der achtfache Übungspfad, ne? Dass man also sehr auf sich Acht gibt und die Dinge genau bemerkt und dann dagegen arbeitet, gegendenkt oder in andere Verhaltensmuster einübt, bis das Alte abgelegt ist. Jeder, der irgendwie versucht hat, mal Sport zu machen, es ist nicht getan, 1, 2, 3 Wochen Sport zu machen, dann ist das noch nicht verinnerlicht. Da ist vielleicht die vorherige Gewohnheit, eher abends Fernsehen zu gucken oder sagen wir mal, sich wenig zu bewegen, ist damit noch nicht abgelegt. Aber wenn du es ein Jahr machst oder 1,5 Jahre regelmäßig, 3-mal die Woche, dann ist es so verinnerlicht, dass du gar nicht mehr anders kannst, als diesem Muster zu folgen. Und das macht dich glücklich und erfüllt dich. Diese Person hat das alte Muster überschrieben. Jeder Lernprozess, jede Änderung, auch die kleinste in der Persönlichkeit, in deinem Verhalten, in deinem Denken, in deinen Anschauungen, ist ein solcher Überschreibungsprozess, ein solcher Austausch eines alten Musters mit einem neuen. Ja, wie viel? Ja, je nach, sind die sehr unterschiedlich, die Prägungen und auch die Anzahl oder das Quantum von guten oder schlechten Prägungen ist in jeder Familie, bei jedem Menschen anders.
Ja, und auch da, glaube ich, ist wichtig, dass man das akzeptiert und das vielleicht auch ohne den ausgeprägten Groll auf den Vater, der das vermutlich ja auch nicht aus bösem, Absicht, ja, dir diesen Leistungsgedanken eingeimpft hat. Und zweitens die gute Botschaft, es ist eben möglich, dagegen anzugehen und das zu überschreiben und neu zu interpretieren.
Der Thich Nhat Hanh hat das immer gut beschrieben. Also das, was dann negativ, wir sprachen von negativen Affekten, von dem Leiden aufgrund einer Gewohnheit, das ist wie ein krankes Kind. Das ist das Kind in dir. Du musst es erst einmal an die Brust nehmen oder erst einmal streicheln. Das heißt, du musst dein Leiden oder deine Prägung erst einmal sagen, ja, die ist da, aber sie gehört auch zu mir. Wie man mit Familienangehörigen, die kriegst du nie aus der Seele, mit denen solltest du Frieden schließen. Und das kann man ja auch, weil wenn man sich Urteilen über Menschen enthält, dann kann man auch Frieden mit jedem Menschen schließen. Gerade in der Familie ist das sehr wichtig, weil sie Teile von einem sind. Also erst einmal die Prägung, das Leiden, also es sollte nicht zur Zerrissenheit führen, wenn man das erkennt, sondern einfach so, ja, da ist die Wurzel von einem bestimmten Zahnschmerzen. Ich möchte aber keine Zahnschmerzen mehr haben. Also beschäftige ich mich damit so lange, bis es weg ist. Und so entwickelt man sich weiter. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das macht eigentlich jeder unbewusst, denn niemand leidet gerne und jeder möchte glücklich sein. Aber es ist häufig nicht methodisch geleitet und auch in Unkenntnis und auch von falschen Werten oder falschen Vorstellungen geführt. Und deshalb ist es nicht leicht, zu sich selbst zu kommen oder sich so zu bereinigen oder mit sich in Frieden zu kommen, sich in seiner Haut völlig wohlzufühlen. Das ist kein einfacher Prozess und manchmal geht er über Jahre oder das Leben lang.
Aber die Philosophie, würdest du sagen, in dem Fall jetzt von der Melanie, ist da das richtige Heilmittel?
Bestimmt nicht das Einzige, weil da hier gibt es eine große Überschneidung mit psychotherapeutischen Methoden natürlich. Aber ich selbst habe mich, wenn ich mich überhaupt irgendwie wo geheilt habe, ausschließlich oder fast ausschließlich mit der Philosophie, mit der antiken Philosophie, die sich ja als Seelenheilkunde verstanden hat, helfen können. Und das Arbeitsfeld ist sehr groß. Die Hilfe, die Philosophie da leisten kann, diese Philosophie, die ich weitergebe, die praktische Philosophie der Weisheitslehre der Antike, außerordentlich hilfreich. Aber auch sie hat Grenzen, wo echte psychische Krankheiten ausgebrochen sind, wo das Denken nicht mehr den anderen erreicht, wo der andere aus seinen Gedanken nicht mehr die Kraft aufschöpfen kann, sich gegen andere innere starke psychische Barrieren hinwegzusetzen, der sich nicht mehr selbst steuern kann über seine Einsicht, da ist die Philosophie machtlos. Mhm. Das ist dann eine Sache der Psychiatrie oder der Psychotherapie.
Das ist jetzt eine allgemeine Anmerkung überhaupt, hat überhaupt nichts mit dieser Frage zu tun, ne? Aber dessen sollte man sich schon bewusst sein, dass nicht jedes Thema mit diesen Mitteln zu heilen, zu lösen ist. Ja. Okay, also vielen Dank an den Martin, die Melanie und
Tim.
Den Tim, genau. Danke, Albert. Danke auch an dich für deine Antworten und die spannende Diskussion, die wir heute wieder hatten. Oder ich habe sie zumindest als spannend empfunden. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und meldet euch gerne mit weiteren Fragen. Dann machen wir die nächste Folge, die nächste Nachlesefolge.
Danke dir, Jan. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. www.pudel-kern.com